Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Heute durften Nina und ich mit Katja Kraus sprechen, ihres Zeichens einer der wichtigsten Personen im deutschen Fußball und Frauenfußball. Liebe Nina, wie fandest du denn unser Gespräch?
Ja, Dominik, es war wieder ein sehr bereicherndes Gespräch. Es hat mich total begeistert, mit wie viel Herzblut Katja ihre Themen vorantreibt und ja, auch zu hören, sie hat uns ja so ein bisschen Einblicke gewährt, wie sie damals als junge Fußballerin 20 Kilometer pro Strecke zum Training fahren musste, weil es für sie in ihrem Alter dann, es gab keine Mädchenmannschaft in ihrem Heimatort und sie musste dann immer mit dem Fahrrad, glaube ich, nach Frankfurt radeln. Und ich finde die so ganz schön gesagt hat, auch dieses, was in ihr so drin ist, die Sportlerin, die in ihr steckt, die auch nach wie vor so die Basis für alles bildet, was sie jetzt macht. Und mich persönlich freut es natürlich auch sehr, dass wir so tolle, starke Frauen haben, die auch die Themen für uns Frauen vorantreiben. Und ja, hat mich sehr begeistert, heute von ihr so viel dazu zu erfahren.
Was Katja genau meint mit der Sportlerin in ihr, wie es um den deutschen Fußball und deutschen Frauenfußball generell steht, erfahren wir in einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand. Hört rein, wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dann.
Liebe Katja, willkommen bei Über den Tellerrand. Bevor wir gleich über Frauenfußball, Fußball, dein Engagement sprechen, stell dich doch bitte einmal unseren Zuhörerinnen kurz vor.
Ich bin Katja, ich bin fast 55 Jahre alt. Ich habe 3 Töchter, bin verheiratet und habe ein eklektizistisches Berufsleben.
Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, würde ich sagen. Du hast jetzt schon angemerkt, du hast ja selbst als Profi Fußball auch gespielt. Du warst später HSV-Vorständin, bist Autorin, Aufsichtsratsmitglied bei Adidas warst du auch eine Zeit lang und hast bis jetzt seit 2013 geschäftsführende Gesellschafterin bei Jungformat Sports. Und für uns jetzt heute nicht weniger relevant, bist du eine der Gründerinnen von Fußball kann mehr, einer GmbH hier aus Hamburg. Was das genau ist, gehen wir gleich so ein bisschen später drauf ein. Aber wenn du auf diesem Weg einmal schaust, so sehr differenziert, was du da gemacht hast, was war für dich persönlich der prägendste Moment?
Ich betrachte es immer so ein bisschen anders, wenn ich mich mit all diesen Rollen beschäftige, die ich in meinem Leben an einem Tag so auszufüllen habe oder ausfüllen möchte, dann frage ich mich immer mal wieder, was ist eigentlich, worin, in welchen Momenten bin ich eigentlich am kongruentesten? Und dann denke ich ganz häufig, dass das, was mir wirklich am tiefsten zugrunde liegt und wohin ich mich auch immer wieder zurückführen kann, ist einfach die Sportlerin in mir. Und das referenziert, glaube ich, am unmittelbarsten inmitten all der Dinge, die mir mehr oder unterschiedlich an verschiedenen Tagen in Tagesform nah sind. Aber dazu bekomme ich immer sehr schnell ein ganz unmittelbares Gefühl.
Was meinst du genau mit die Sportlerin in dir? Was ist das?
Ich habe mein ganzes Leben lang Bücher gelesen und Fußball gespielt, also als Kind schon, und das liegt mir beides sehr zugrunde, aber der Weg als Sportlerin, der hat mich, das war auch deine Frage ursprünglich, der hat mich sehr geprägt, weil es das Selbstverständlichste war, was ich in meinem Leben getan habe, auch nichts, wofür ich Entscheidungen treffen musste, sondern was einfach so für mich da lag und wofür ich dann auch bereit und imstande war, entsprechende Preise zu zahlen. Ich habe unglaublich viel gelernt, gewinnen und verlieren, Umgang mit Niederlagen. Ich war noch dazu Torhüterin. Das war, wenn ich jetzt so auf mein Leben gucke, auch irgendwie mutmaßlich eine bewusste Entscheidung. Also im Team zu sein, ich mag unglaublich gerne mit Menschen in Konstellationen arbeiten, aber dann doch auch wieder eine besondere Rolle zu haben darin, eine besondere Form von Verantwortung zu tragen. Irgendwie ist das alles, stimmt das alles sehr für mich.
Mhm. Wahrscheinlich auch Was ja viele auch Profisportlern oder ehemaligen Profisportlern nachsagen, dieser Wille, weiterzumachen, sich durchzubeißen, auch nicht aufzugeben, wenn man denkt so, ja, das klappt das jetzt oder klappt das nicht. Ist das auch, wo du glaubst, dass das eine Stärke von dir ist, dass du diesen, sag ich mal, Siegeswillen auch in allen anderen Bereichen deines Lebens hast?
Es ist gar nicht so sehr der Siegeswille, sondern es ist einfach die Fraglosigkeit bestimmter Dinge, die zu tun sind, wenn man etwas will. Ich habe darüber kürzlich mit Andrea Petkovic gesprochen, die das auch so für sich beschrieb, dass es einfach keine Frage ist, ob man am nächsten Tag ins Gym geht. Also, dass man sich nicht am Morgen fragt, ob man sich jetzt gut fühlt und Lust dazu hat, sondern das steht einfach
an. So ein Habit, so eine Gewohnheit oder.
Genau, und das ist, glaube ich, vielleicht ist es tump, aber vielleicht ist es auch eine intrinsische Form von Disziplin, dass für mich ganz viele Dinge, die ich zu tun habe, einfach nicht in Frage stehen. Also die entscheide ich auch nicht nach Tagesform, sondern das
ist einfach so.
Steht an.
Genau.
Frauenfußball bekommt ja aktuell mehr Sichtbarkeit. Man sieht, du bist da sehr engagiert. Wir haben eben auch kurz gesprochen, Verena Pauster ist mit Victoria Berlin ganz engagiert. Und ich glaube, es auch natürlich unsere Nationalmannschaft. Wir haben ja hier in Hamburg auch einen Grund zu feiern. Es gibt aber immer noch sehr viele Herausforderungen. Warum ist Frauenfußball für dich auch vielleicht gesellschaftlich relevant, also ganz jenseits vom reinen Sport an sich?
Für mich sind zwei Dinge relevant. Das eine und das erste womöglich, weil ich glaube, der Hebel ist noch größer, sind Frauen im Fußball. Ich liebe Fußball. Dieser Sport hat mein Leben grundiert. Ich habe alle meine beruflichen Möglichkeiten darauf aufbauen können, was ein ungeheures Glück ist. Ich möchte unbedingt, dass Fußball zukunftsfähig bleibt, weil ich auch als Mutter glaube, dass es sehr persönlichkeitsbildend ist, für junge Menschen Sport zu treiben. Ich glaube, als Teil dieser Gesellschaft ist es wichtig, dass es Orte gibt, an denen Verbindendes stattfindet, Diskussionen geführt werden, in denen man einfach zusammenkommt aus einem gemeinsamen Gefühl heraus. Und dafür bietet der Fußball unglaublich viele Möglichkeiten. Der Sport als solches bietet Möglichkeiten zur Verortung, zum Lernen von ganz vielen Eigenschaften und Werten, die man so im Leben braucht. Und diese Orte gibt es ja nicht mehr so häufig. Und deshalb ist mir so wichtig, dass der Fußball diese gesellschaftliche Relevanz behält. Dafür muss er sich aber verändern. Und dafür muss er vielfältiger werden. Die Entscheidungsgremien müssen diverser besetzt sein. Sie müssen einfach die Gesellschaft auf eine andere Weise repräsentieren. Und dafür setze ich mich sehr stark ein, weil ich glaube, wenn die Vorstandsvorsitzende von Bayern München selbstverständlich eine Frau sein kann, dann hat das eine riesige Wirkung in die Gesellschaft hinein. Und das zweite Thema ist natürlich dann die Entwicklung von Frauensport insgesamt, die Berücksichtigung der Besonderheiten von Frauensport. Frauen sind Mütter zum Beispiel, auch Sportlerinnen. Und dementsprechend ist das zweite Thema, das mir wichtig ist. Und als ich selbst Fußball spielte, war das nicht so gut beleumundet. Meine Eltern hielten das auch für keine gute Idee. Wir waren noch nach jedem Spiel mit dem Ruf nach Trikottausch konfrontiert, was damals niemand als sexistischen Übergriff verstanden hat. Selbst ich nicht, fand es einfach nur langweilig. Aber da ist einfach in den letzten Jahren ganz viel passiert. Aber von Gleichberechtigung, Gleichstellung sind wir da noch ganz weit entfernt. Und ich glaube aber, es ist dringend notwendig, dass wir da hinkommen.
Zwei Punkte habe ich dazu. Das eine ist, ich habe früher auch Fußball gespielt und da war das auch so, dass dann teilweise in Mannschaften auch so
Trikottausch haben die Leute gehoben.
Ja, auch nicht bei mir, aber dann wollte ich gerade sagen, weil auch in anderen Mannschaften so C-Jugend, ich glaube bis zu C-Jugend ging das damals, da war auch die Möglichkeit auch für Mädchen in jungen Mannschaften zu spielen, weil es gab einfach keine Mädchenmannschaften. War das auch noch zu deiner Zeit so? Und ich glaube ab der B- oder A-Jugend musste es dann irgendwie.
Nur bis 12, genau. Ah, okay. Und bei mir war es tatsächlich so, ich spielte in einem kleinen Dorfverein bei den Jungs. Und als ich 12 wurde, durfte ich dann nicht mehr mitspielen. Mhm. So waren die Regularien des Hessischen Fußballverbandes. Ich habe dann, weil es im Umkreis keine Mädchenmannschaft gab, in der Frauenmannschaft gespielt. Allerdings das durfte man erst ab 15 oder sogar 16. Ich bin nicht mehr sicher. Ich habe dann also, ich war recht groß und auch ganz genau mit gefälschtem Pass gespielt. Bis das irgendwann mal bei so einer Passkontrolle, ich weiß nicht, ob wir das noch wisst, aber früher musste man wirklich immer dann die Schuhe vorzeigen.
Diese schönen Grünpässe, ne?
Und genau, einmal die Hand heben, wenn der Schiedsrichter die Pässe durchgeschaut hat. Das waren in dem Fall nur Männer, die Schiedsrichter, ja. Und dann war klar, also da darf ich dann auch nicht mehr spielen, nachdem das aufflog. Und dann hatte ich aber glücklicherweise die Chance, beim FSV Frankfurt zu spielen. Das war der nächstgelegene Mädchenverein, allerdings gute 20 Kilometer entfernt. Und weil meine Eltern das für keine gute Idee hielten, blieb mir nichts übrig, als dann mit dem Fahrrad immer zum Training zu fahren. Und wenn du mich jetzt nach einem prägenden Bild meiner Kindheit fragst, dann ist es wahrscheinlich die Sporttasche auf meinem Gepäckträger, die im Laufe der Fahrt immer nach rechts oder links runterrutschte.
Ja.
Und ich musste sie wieder
immer so festhalten beim Fahren.
Ja, das ist so eines der einprägsamsten Bilder meiner Kindheit.
Du warst die fitteste Sportlerin bei dir im Team durch diese 40 Kilometer Fahrradfahrt nach jedem Training und vor jedem Training.
Fit für eine Torhüterin.
Ach krass, ja, unfassbar. Und den zweiten Punkt, den ich gerade noch im Kopf hatte, war schön, was du gesagt hast, für dich geht es nicht um Frauenfußball per se, sondern Frauen im Fußball. Ich mache das mal weiter auf und sage mal Frauen im Sport. Also auch in anderen Positionen, nicht nur als SpielerInnen, sondern auch als Funktionärinnen in Vorständen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen, wie auch immer. Da sind wir deiner Meinung nach auf einem guten Weg oder auf einem Weg und da fehlt noch viel, weil müssen wir uns ja nichts vormachen, wenn wir jetzt auf den Fußball zurückgehen, der repräsentiert ja tatsächlich noch nicht wirklich die Gesellschaft, wie sie halt auch hier tatsächlich lebt. So.
Na, definitiv nicht. Es gibt auch keine Menschen mit internationalen Biografien in den Entscheidungsgremien im deutschen Fußball. Also noch weniger übrigens als Frauen.
Ach, ist das so?
Und dabei handelt es sich um ein internationales Geschäftsmodell, muss man sagen. Von daher ist es nicht nachvollziehbar. Wir geben mit Fußball kein Mehr immer einmal im Jahr einen Bericht zur Lage der Liga raus. Der hat sich orientiert am Albright-Bericht, der seit vielen Jahren Wirtschaftsunternehmen anschaut und die Situation von Diversität und Frauen in den DAX-Konzernen überprüft und dann auch darstellt. Das hat sehr viel Veränderung gebracht und ein Bewusstsein geschaffen. Im gleichen Sinne haben wir jetzt gerade zum zweiten Mal diesen Bericht veröffentlicht. Und die Zahlen sind frappierend und erschreckend. Es sind 6% Frauen in den Entscheidungspositionen in der ersten und zweiten Liga. Maßgeblich beeinflusst davon, dass St. Pauli allein 3 Frauen im Entscheidungsgremium
Unfassbar.
Hat. Also von daher nach wie vor führen wir unheimlich viele gute Gespräche und es besteht ein gewisses Bewusstsein für Veränderungsnotwendigkeit. Aber die Zahlen sind immer noch erschreckend schlecht und Fußball ist letztlich ein Ergebnissport. Und ich sage immer, man kann das entscheiden und wenn der Stürmer nicht trifft, dann kauft man anderen. Und wenn der Trainer nicht mehr funktioniert, wechselt man den Trainer aus. Aber dieses Thema der Veränderungsnotwendigkeit wird einfach auf die lange Bank geschoben und das ist aus meiner Sicht ein durchaus bewusstes, aber einfach unpassendes Zeitspiel.
Meinst du, aus welchen Gründen ist das? Männer besetzen Männer oder warum ist das so? Weil es gibt ja logisch keinen Grund.
Außer, dass Männer so wollen.
Ja, aber ist ja kein logischer Grund so vom Ding her.
Nee, es gibt keinen logischen Grund und es ist natürlich auch absurd zu glauben, dass eine Frau nicht einen Bundesliga-Verein führen könnte oder sogar eine Männermannschaft trainieren kann. Also umgekehrt ist das überhaupt keine Frage. Bei Frauen stellt man sehr schnell die Frage nach der Autorität. Funktioniert das? Wie ist das so für eine Frau in so einer Jungskabine? Das hat auch damit zu tun, dass wir die absolute Zahl an Trainerinnen bislang nicht haben, die tatsächlich in diese Rolle gehen konnten, weil strukturell für Frauen in den vergangenen Jahren extrem schwer war, eine Karrierefantasie als Trainerin zu entwickeln. Und dann waren auch noch die Zulassungshürden so, dass es eigentlich fast nicht möglich war als Frau, wenn du nicht selbst Fußballprofi warst, mindestens eine solche Karriere zu machen. Das verändert sich jetzt gerade immer noch. Immer noch wird es aus meiner Sicht nicht ausreichend beschleunigt. Also es bräuchte einfach einen Booster. Aber das ist auch noch nicht so. Aber in jedem Fall gibt es eine Menge Management Positionen, die selbstverständlich von Frauen eingenommen werden könnten und die auch wirklich aus all den Gründen, die wir wissen das allesamt, die sind hinlänglich bekannt, was das für Auswirkungen hat auf wirtschaftliche Ergebnisse, auf kulturelle Fragen und aber insbesondere auch in einem Umfeld, das eine so starke gesellschaftliche Komponente hat und eine Impulsgeberrolle, dass das nicht stattfindet, ist einfach wirklich ein Problem.
Ich stelle mir das auch für die Pionierinnen, die es dann ja immer noch sind, die sind natürlich auch sehr unter dem Brennglas. Und wenn man dann überlegt, wenn man eine Schiedsrichterin pfeift, wie das natürlich auch in den Medien dann mit Argusaugen oder auch alleine schon eine Moderatorin in der Sportschau, wo man dann auch schon so nach dem Motto, kann die das, ne? Also ich glaube, das ist ja tatsächlich auf der einen Seite, das ist ja dieses strukturelle Thema, ne? Das auf der einen Seite, dass bislang fast nicht stattfindet. Wenn es stattfindet, ist es dann halt schon so, dass man da jenseits der reinen inhaltlichen Herausforderungen ja auch noch ganz andere Herausforderungen hat, weil man so beobachtet wird, weil man sehr schnell angefeindet wird. Also stelle ich mir wirklich auch nicht ganz einfach vor, diesen Weg dann zu gehen, ne?
Und deshalb ist ja das Problem der Exotik auch eins, das man immer wieder thematisieren muss. Also durchaus gab es in der Vergangenheit auch immer mal wieder Frauen, die das mochten, die besondere Aufmerksamkeit, die in der Exotik liegt. Aber es verändert eben die Struktur nicht. Und ganz häufig gibt es die eine Frau, die dann auch oft ein Feigenblatt ist. Also wir hatten ganz lange hier Bibiana Steinhaus als Schiedsrichterin, auch eine Gründerin, Mitgründerin von Fußball kann mehr, eine fantastische Frau und Schiedsrichterin. Aber dadurch, dass sie da war, ist noch lange nicht etwas passiert, um Schiedsrichterin insgesamt zu fördern und viel mehr Frauen diese Rolle zu bekommen, sondern es bestand umgekehrt eine gewisse Zufriedenheit zu sagen, aber wir haben doch
hier. Wir haben ja eine.
Und so passiert das ganz häufig. Und ich höre das mit Moderatorinnen, Kommentatorinnen immer wieder. Aber auch das ist natürlich kompliziert. Auf der einen Seite, ich glaube, die Akzeptanz in diesem Bereich ist deutlich höher geworden. Auf der anderen Seite ist die Fehlertoleranz bei Frauen viel geringer. Mhm. Und wir hatten gerade die Situation einer Interviewerin, die einen Spieler verwechselt hat. Und das war eine totale Katastrophe. Das wird einfach immer noch komplett ungleich behandelt. Aber zugleich möchte ich immer wieder darauf hinweisen, ich freue mich total, Frauen über Fußball sprechen zu hören. Und ich wüsste auch nicht, warum sie es nicht gleichermaßen können sollten. Als Almut Schuld begonnen hat, Nationaltorhüterin und HSV-Torhüterin früher auch mal Männerfußballspiele zu kommentieren, haben sich die Leute allesamt gewundert, warum jetzt eine Frau substanziell über Fußball reden kann. Deren Job das allerdings war. Also sie hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Warum ist das eine Überraschung nach wie vor, dass sie dann fachkundig darüber spricht. Ich möchte aber trotzdem auch immer wieder darauf hinweisen, Moderatorinnen, Kommentatorinnen, Sichtbarkeit von Frauen im Fußball, das ist ganz schön, aber wir brauchen Frauen dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Gehen wir mal zurück hier ins schöne Hamburg. Jetzt haben wir natürlich auch eine Frauenfußball-Bundesliga-Mannschaft seit dem Sommer mit den HSV-Frauen, die den Aufstieg geschafft haben. Und da waren es ja, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, im Volkspark gegen Bremen, glaube ich, die meisten Zuschauer jemals beim Frauenfußballspiel oder so, ne? War doch hier. Also da ist schon mal in Hamburg eine Vorreiterrolle, das will ich nur schon mal sagen, das finde ich schon mal richtig gut. Aber wie schätzt du denn die aktuelle Situation des Frauenfußballs jetzt hier in Hamburg ein? War das ein richtiger Push für den Frauenfußball, dass die Damen jetzt in der ersten Liga spielen, also so grundsätzlich sportlich, strukturell oder auch kulturell?
Ja, das war natürlich großartig, dieser Doppelaufstieg des HSV in diesem Jahr. Natürlich wurde da der Rasen abgetragen nach dem Spiel der HSV-Männer gegen Ulm und die HSV-Frauen am nächsten Tag ihr Aufstiegsspiel auf dem Trainingsplatz ausgetragen. Also nur einfach nochmal, um die Diskrepanz darzustellen.
Das ist schon hart, ja.
Und das, glaube ich, kann man anders machen, anders denken. Allerdings ist das jetzt kein Einzelfall beim HSV. Und beim HSV spüre ich wirklich, dass dieses Bewusstsein dafür vorhanden ist und auch den Willen und die Lust daran, das Thema erfolgreich zu machen. Einfach aus guten Gründen. Nicht, weil es ein Charity-Projekt ist, sondern weil es ein ganz klarer wirtschaftlicher Faktor ist und weil es sehr stark eben auch auf die Marke HSV ausstrahlt in der Stadt und darüber hinaus. Und die Entscheidung jetzt, die Spiele der HSV-Frauen allesamt im Volksparkstadion auszurichten und die Art und Weise, ich war jetzt zweimal da, wie das gemacht ist, das hat wirklich eine Konsequenz und ich finde, dass es aktuell noch keine wirklich starke, eigenständige Marke im deutschen Frauenfußball gibt. Der HSV hat jetzt die Chance dazu und ich würde mir wünschen, dass sie die konsequent wahrnehmen.
Finden Sie nicht FSV Frankfurt war da? Ist schon so eine Marke für Frauenfußball in Deutschland?
FSV Frankfurt war mein Verein, das ist sehr viele Jahre her. Also meine Kinder, die denken, das ist irgendwie viele Jahrzehnte zurück.
Aber, also in meinem Kopf war das noch, das war auch die Vorzeige deutsche Fußballfrauenmannschaft über Jahre.
Es gab ganz viele, also früher gab es immer mal einzelne Mannschaften, die das über Zeit dominiert haben. Es war zuerst Bergisch Gladbach, dann war es mal Brauweiler, dann war es der FSV Frankfurt, dann kam FFC Frankfurt, die jetzt inzwischen Eintracht Frankfurt sind.
Mhm. Bayern München jetzt aktuell. Genau.
Und das ist auch eine natürliche Entwicklung und sicherlich auch ein Attraktivitätsfaktor für die Liga. Wenn man es überzieht, dann ist es aus meiner Sicht letztlich eine Gefahr, weil wenn sich die Frauenbundesliga dem Tabellenstand und der Wirtschaftskraft der Männerbundesliga angleicht, dann vergibt sie eine Chance. Also wir brauchen solche Clubs wie Victoria Berlin und Clubs, die aus sich heraus und nur durch Frauenfußball in diese Fanhaus einbrechen, weil es das einfach attraktiver macht.
Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, deine GmbH Fußball kann mehr. Jetzt wollen wir gerne nochmal hören, was genau steckt eigentlich dahinter und warum habt ihr diese gemeinnützige GmbH gegründet?
Das ist jetzt 3 Jahre etwa her, da ich war sowieso immer schon engagiert für das Thema mehr Frauen im Fußball. Ich war, als ich 8 Jahre beim HSV gewesen bin, immer die mächtigste Frau des deutschen Fußballs, was relativ selbsterklärend war, weil ich immer die Einzige war. Und es kam auch danach keine Frauen in relevante Rollen. Und ich fand das einfach falsch. Und für mich war es auch nicht die richtige Maßgabe, immer zu sagen, naja, die Frauen sollen halt diese schwierigen Wege gehen und sich durchsetzen. Ich finde, da liegt kein Gewinn drin. Ich hatte immer den Anspruch, mindestens nach meiner eigenen aktiven Zeit es Frauen, die danach kommen, einfacher zu machen, auch aus dem eigenen Erleben heraus, mich nie mit jemandem austauschen zu können, wie es einer Kollegin eigentlich ergeht, die eigene Verortung immer mit mir alleine austragen zu müssen. Und ich wollte gerne jungen Frauen, nachfolgenden Frauen dabei helfen, dass sie es einfacher haben, auch weil ich keinen Gewinn in Dickfälligkeit sehe. Ich glaube sowieso, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und deshalb bin ich immer schon so positioniert gewesen, aber natürlich immer als Einzige ziemlich alleine unterwegs. Und
wie als Torhüterin.
Genau, wie als Torhüterin. Und ich fühle mich auch da, seit wir Fußball kann mehr gegründet haben, im Team deutlich wohler. Es ging zurück auf ein Telefonat mit Almut Schuld, die ich bis dahin gar nicht so wirklich kannte und die mir ein paar Bedingungen beim VfL Wolfsburg beschrieb. Und dann habe ich gedacht, das ist ja so wie bei mir vor 30 Jahren, es hat sich gar nichts geändert und damit müssen wir uns beschäftigen. Und dann haben wir tatsächlich mit 7 weiteren Frauen, die sehr exponierte Rollen im deutschen Fußball haben, Claudia Neumann, die erste Frau, die Männerfußballspiele kommentierte und auch sehr massiven Widerstand dadurch ausgesetzt gewesen ist und war und noch immer ist. Bibiana Steinhaus, wie gesagt, wir haben Sandra Schwedler, die damals die einzige Aufsichtsratsvorsitzende im deutschen Fußball gewesen ist, beim FC St. Pauli war dabei, Helen Breit, die eine Fanvereinigung geleitet hat. Also wir haben versucht, Gabi Papenburg, eine der ersten Fußballmoderatorinnen, also ein unglaublich bunter Kreis an fantastischen Frauen, die ihre Wege gegangen sind, jede auf ihre Weise mit einem unterschiedlichen Hintergrund und auch eine unterschiedliche Gruppe in diesem Fußball repräsentierend, aber dann doch mit nahezu gleichen Erfahrungen. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und die Kraft darin verstanden und gesagt, okay, wir wollen jetzt etwas verändern. Und dann sind wir zufällig tatsächlich in einer Zeit aktiv geworden, als der DFB gerade in einer massiven Glaubwürdigkeitskrise gewesen ist und der damalige Präsident Fritz Keller zurücktreten musste. Und wir haben sowohl das Gebaren grundsätzlich, die Visionslosigkeit des Verbandes zu dieser Zeit und auch die Umstände des Rücktritts hinterfragt und wurden dann so als Antagonistin wahrgenommen und uns manche auch haben uns auch als Terrorzelle gesehen. Oh, aber in jedem Fall haben wir sehr schnell verstanden, dass wir nicht einfach nur Stimme sein wollen, sondern dass wir auch institutionell dabei helfen wollen, etwas zu verändern und mit den Entscheidern, in den Organisationen arbeiten wollen. Und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Dafür haben wir eine GmbH gegründet. Da arbeiten inzwischen 4 Menschen, die sich tagtäglich darum kümmern, mit den Clubs gemeinsam Veränderungen wirklich zu gestalten. Wir arbeiten mit Eintracht Frankfurt, mit Werder Bremen, VfB Stuttgart, dem HSV, TSG Hoffenheim, ganz unterschiedlichen Clubs, mit der DFL. Und wir veranstalten einmal im Jahr, der ist jetzt gerade gewesen, einen Summit hier in Hamburg, um tatsächlich eine Netzwerkplattform zu ermöglichen und die verschiedenen Themen rund um Diversität, wie geht's eigentlich ganz konkret, weil selbst diejenigen, die die Überzeugung haben, haben mitunter nicht die Instrumente und die Wege zu besprechen. Und das Zweite ist tatsächlich das Thema des Berichtes, den wir einmal publizieren, und was uns über die Zeit dann auch noch plausibel geworden ist, ist, dass wir nicht nur die Überzeugung dafür wecken können, dass es Frauen in den Entscheidungspositionen braucht, sondern dass wir auch dabei helfen müssen, sie dann zu besetzen, weil ganz häufig ist die Ansprache an Frauen immer noch die falsche. Also die Ausschauung des Fußballs ist sehr patriarchal. Die Frauen haben keine Vorbilder bislang. Woher sollen sie die Fantasie entwickeln, dass sie eine erfolgreiche Karriere im Fußball machen können? Und da Überzeugungsarbeit zu leisten, das können wir, glaube ich, besser als viele andere.
Und was sind die konkreten Ziele, die ihr verfolgt? Also außer der Besetzung von Frauenstellen, gibt es da noch mehr Ziele, die ihr habt?
Das größte Ziel ist tatsächlich, den Fußball zukunftsfähig zu halten, weil zu machen, zu halten, weil dieser, wie der Name schon sagt, wir glauben fest daran, dass Fußball mehr kann. Wir haben uns anfangs Gedanken gemacht, es war übrigens auch Almut, die dann darauf kam, dass das Fußball kann mehr heißen sollte, wir, und alles ist darunter subsumiert. Ich glaube wirklich fest daran, dass Fußball viel mehr Kraft hat, als aktuell genutzt wird, und dass man stärker auch zu gesellschaftlichen Nutzen hin kanalisieren könnte, als es bislang der Fall ist. Die Kraft, die spüren wir allesamt jeden Tag.
Ja, ich kann das auch, also mein Sohn spielt auch Fußball und ich freue mich sehr, weil ich sehe das eben für ihn als Einzelkind, Teil einer Mannschaft zu sein und auch zu sehen, dass die Trainer eben nicht nur nach dem sportlichen Erfolg schauen, sondern dass sie eben Zusammenhalt, Disziplin, man unterstützt sich einander, also es sind auch Werte, die damit einhergehen, das finde ich sehr wertvoll, und ich komme aus einer Handballstadt, also ich war eigentlich gar nicht so ein Fußballfan, aber mir macht es jetzt auch immer sehr viel Spaß, da am Spielfeldrand zu stehen.
Mhm. Ich kann es aber auch komplett relaten, ich komme aus dem Ruhrgebiet und da gibt es halt nur Fußball, so gefühlt, da gibt es halt keinen anderen Sport, ja. Und das ist so, man ist im Fußballverein und so, Punkt, das ist einfach. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Zukunft des Frauenfußballs wünschen?
Für die Zukunft des Frauenfußballs würde ich mir wünschen, dass er die Wachstumsgeschichte auf eine ganz eigene Geschichte, auf eine ganz eigene Weise weitererzählt. Also Frauensport wächst, das ist, die Potenziale sind riesig. Natürlich gibt es jetzt sehr unterschiedliche kommerzielle Interessen und es braucht auch Investitionen und es braucht einen Professionalisierungsschub für diese Sportart. Das ist sowas wie ein Startup. Man muss erstmal Geld investieren, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, um die Clubs entsprechend auszustatten, die Spielerinnen wirklich zu Vollprofis machen zu können. Ich glaube aber, dass die wichtigste Frage dabei sein wird, wie gelingt es dem Sport über die Qualität des Sportes hinaus, auch eine ganz eigene Identität zu entwickeln, eine eigene Werte Hierarchie zu kreieren, die nicht sich am Männerfußball orientiert, sondern die ganz eigen ist und die Besonderheit von Frauensport eben berücksichtigt, die nicht die gleichen Fehler macht, sondern umgekehrt die Chancen, die Möglichkeit, es gibt jetzt im nächsten Jahr eine neue eigene Frauenbundesliga, selbst organisierte der Clubs und des DFB. Das ist ein weißes Feld und man könnte ganz viele neue Formen etablieren. Also ich finde, zumindest muss man sich damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten darin liegen.
Ich finde das spannend mit der eigenen Identität, weil jetzt in meinem Kopf zumindest, wir reden ja auch nicht über Männerfußball, wir sagen ja Fußball. Aber Frauenfußball, extra den Namen Frauenfußball, oder? Also das ist ja schon so ein Problem, finde ich, in sich, was ich nicht weiß, wie man das lösen soll. Aber dass man extra sagt, es ist ein Frauenfußball und nicht wie bei den Männern, kein Männerfußball. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, Frauen, die Fußball spielen, sprechen eine ganz eigene Zielgruppe an. Immer mehr Mädchen und Frauen interessieren sich tatsächlich dafür. Es ist eine andere Atmosphäre in den Stadien. Es wird häufig gesprochen über andere Form von Nahbarkeit, andere Authentizität auf dem Spielfeld sogar. Und die Frage ist, wie bewahrt man das, wenn die Einflussfaktoren von außen sehr viel stärker werden und auch die Korruptionsfaktoren stärker werden, so wie das im Männerfußball der Fall gewesen ist? Wie bewahrt man positive Elemente? Welche Form von Regulatorik braucht es dann auch tatsächlich dafür oder soll es geben? Und dafür braucht es jetzt kompetente Leute, die sich damit auseinandersetzen, die Lust haben, das Thema maximal erfolgreich zu machen, aber auch wirklich eine ganz eigene Geschichte schreiben wollen.
Bevor wir zur letzten Frage kommen, habe ich tatsächlich auch noch eine Frage, die jetzt gerade bei mir so aufkam, weil du eben gesagt hast, es ist ja wichtig, dass die Spielerinnen auch professionell ausgestattet werden, also eben, ne, was da alles dazugehört. Und dazu gehört ja wahrscheinlich auch das Thema Sponsoren. Da würde mich jetzt interessieren, wie deine Erfahrung damit ist. Merkt ihr, dass da jetzt schon größeres Interesse am Frauenfußball aufkommt, dass Unternehmen das auch für sich entdecken, zu sagen, naja, eigentlich sind ja unsere Kundinnen alles Frauen, wieso machen wir eigentlich Männerfußballwerbung oder ist da der Drive, das noch nicht so spürbar?
Doch, das verändert sich in jedem Fall. Also es gibt inzwischen mit Google zum Beispiel Sponsoren, Partner, die sich wirklich explizit für Frauenfußball engagieren, mindestens hier in Deutschland aktuell. Also die diese Entscheidung sehr bewusst getroffen haben. Das ist zunehmend der Fall, dass die Clubs auch berichten, dass sie Zugang zu anderen Unternehmen bekommen durch das Thema Frauenfußball. Denn es ist ja auch nicht bei allen Clubs so, dass sie plötzlich ihre Liebe zum Frauensport entdeckt haben. Aber sie haben einfach verstanden, dass es da auch ganz konkrete wirtschaftliche Ansatzpunkte gibt, die den Club insgesamt nach vorne bringen. Und dementsprechend, ja, da passiert eine ganze Menge. Und da wird in Zukunft, ist das Feld wirklich offen. Also ich bin mir sicher, dass da noch Potenziale sind, die längst nicht genutzt sind.
Und jetzt habe ich es gerade schon angekündigt. Wir kommen tatsächlich schon zur letzten Frage. Es überrascht uns immer wieder, wenn es dann wieder soweit ist. Wie bewahrst du dir den Blick über den Tellerrand oder was bedeutet für dich persönlich der Blick über den Tellerrand, Katja?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja so eine jetzt eine Ringkonstruktion ungewollt dieses Gesprächs. Ich habe vorher von meinem eklektizistischen Leben gesprochen und es ist tatsächlich wahrscheinlich die beste Form, den Blick über den Tellerrand zu haben, weil ich so viele unterschiedliche Dinge mache über den Tag, also und grundsätzlich in meinem Leben, die manchmal, aber selten eigentlich unmittelbar miteinander in Verbindung sind. Und das führt mich immer wieder dazu, dass ich aus der Erfahrung aus einem Feld Erkenntnisse mitnehme in ein anderes. Und ich würde immer sagen, mein Leben ist ein großes Mosaik, an dem ich jeden Tag arbeite und kleine Erkenntnissteinchen einsetze, die ich aus einem anderen Bereich gewinne. Und ich habe einfach ein ungeheures Interesse am Leben und an Menschen. Und das ist die Grundlage, glaube ich, alles immer irgendwie weiterzudenken.
Sehr schönes Bild. Richtig gut.
Nehme ich genauso auf.
Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und deine Ansichten mit uns geteilt hast. Dankeschön. Dankeschön.
Alle Infos zu Fußball kann mehr, zu Frauenfußball im Allgemeinen und zu den HSV-Frauen findet ihr in unseren Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Über den Tellerrand. Auf Wiedersehen. Tschüss.